Hallo liebe Freunde, in einem der letzten Videos habe ich behauptet, dass das von Dr. Friedrich Sander zusammengetragene Wissen über den Säure-Basen-Haushalt in der heutigen Medizin nahezu vollständig verloren gegangen ist. In der Wissenschaft ist es üblich, Behauptungen zu beweisen und genau das möchte ich heute versuchen. Betrachten wir dazu die Physiologie und die Pathologie des Säure-Basen-Haushalts. Sander erklärte ausführlich und auch für Nichtmediziner verständlich den physiologischen und den pathologischen Kochsalzkreislauf. Dieser Kochsalzkreislauf ist nicht nur die Grundlage für den Säure-Basen-Haushalt des Körpers, sondern für die gesamte Physiologie des menschlichen Organismus, insbesondere für den Stoffwechsel, denn ohne diesen Kreislauf würde der Stoffwechsel gar nicht funktionieren. Was also passiert hier? Im Blut befinden sich drei wichtige Komponenten. NaCl, also Kochsalz, H2O, also Wasser, und CO2, also Kohlendioxid. Diese Komponenten gelangen über das Blut in die Belegzellen des Magens und dort stellen sie daraus HCl, also Salzsäure, und NaHCO3, das Natriumhydrogencarbonat oder auch Natriumbicarbonat her. Im Schema des Kochsalzkreislaufs sehen wir diesen Vorgang im Punkt 1. Die Salzsäure wird dann in den Magen abgegeben und das Natriumhydrogencarbonat kommt ins Blut, was wir in Punkt 2 und im Punkt 3 sehen können. Durch dieses Natriumhydrogencarbonat wird eine sogenannte Basenflut im Körper ausgelöst, die dazu führt, dass Leber, Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, weitere Drüsen und das Bindegewebe mit Basen versorgt werden. Was wir im Punkt 4 erkennen können. Überschüssiges Natriumhydrogencarbonat wird, wie wir im Punkt 8 sehen, über das Blut in die Nieren, dann in den Harn abgegeben und ausgeschieden. Im Punkt 6 gelangt das Natriumhydrogencarbonat in Form von Galle und Pankreassekret später in das Duodenum, also den Zwölffingerdarm. Der Punkt 5 zeigt uns, dass von der anderen Seite im gleichen Maße salzsaure Mageninhalt in den Zwölffingerdarm befördert wird. Und hier kommt es dann zur Neutralisation und das Kochsalz oder Natriumchlorid gelangt in den Blutkreislauf zurück, was im Punkt 7 dargestellt ist. Und damit schließt sich der Kreis. Während im Allgemeinen der Salzsäurebildung in der Medizin mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist in Wirklichkeit die basische Komponente, das Natriumhydrogencarbonat, für den Körper von wesentlich größerer Bedeutung, wie wir noch sehen werden. Zusammenfassend kann man zu diesem Zeitpunkt feststellen, dass der physiologische Kochsalzkreislauf deutlich zeigt, dass der Körper sich im Gleichgewicht befindet. Was geschieht aber, wenn dieser physiologische Kochsalzkreislauf sich zu einem pathologischen Kreislauf verändert? Nach wie vor produzieren die Belegzellen Salzsäure und Natriumhydrogencarbonat. Im Bindegewebe des Organismus sind aber inzwischen, und zwar häufig durch eine zu säurelastige Ernährung, so viele Säuren deponiert worden, dass das Natriumhydrogencarbonat, das produziert wurde, nicht mehr alle Funktionen erfüllen kann. Es sind im Körper schlichtweg mehr Säuren vorhanden, als durch Basen neutralisiert werden können. Es kommt zu einem Basenmangel, der sich im Blut aber noch nicht bemerkbar macht. Diesen Zustand nannte Sander die latente Azidose und es handelt sich eindeutig um einen pathologischen Zustand, der dadurch zustande kommt, dass die Neutralisation des sauren Mageninhalts im Zwölffingerdarm nicht mehr vollständig gelingt. Deshalb bleibt der pH-Wert unter dem Normalwert von 8,3 und der basische Pankreassaft aus der Bauchspeicheldrüse wird in den Zwölffingerdarm ausgeschüttet. Dies wiederum führt zu einer erneuten Produktion von Natriumhydrogencarbonat in den Belegzellen des Magens und die ebenfalls gebildete Salzsäure verbleibt quasi als Nebenprodukt im leeren Magen, weil kein saurer Speisebrei mehr in den Zwölffingerdarm transportiert wird. Diese für die Verdauung nicht benötigte Säure nennt Sander Deposalzsäure. Und sie wird produziert, obwohl der Magen gesund ist. Und zwar durch den Basenmangel der anderen Organe. Da es sich um einen pathologischen Zustand handelt, muss er auch therapiert werden. Welche Therapieansätze es gibt und ob sie der Physiologie des Körpers gerecht werden oder nicht, darüber sprechen wir im nächsten Video. Na, das war eine Menge Stoff heute. Schaut euch dieses Video ruhig mehrmals an, bis ihr die Tiefe der Erkenntnis verstanden habt, die Friedrich Sander der Medizin seiner und auch unserer Zeit hinzugefügt hat. Bis dahin verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Manfred Helms. Tschüss.